Das Domradio und wir sind inmitten von Köln, einer großen Stadt. Und wer in einer großen Stadt lebt, der weiß, so richtig dunkel wird es da nicht in der Nacht. Um einen dunklen Nachthimmel zu erleben, da müssen wir weiter weg in wenig besiedelte Gegenden fahren. Und es werden sogar Dunkelzonen regelrecht inzwischen zum Ausflugsevent. Zum Beispiel die Insel Spiekeroog. Die gehört zu einem der wenigen Orte in Deutschland, wo der Nachthimmel noch so einen freien Blick in den Sternenhimmel zulässt. Und der schwedische Zoologe Johan Eklöf, der will in seinem Sachbuch das Verschwinden der Nacht über die Folgen aufklären. Literaturexpertin Margarete von Schwarzkopf, die hat das Buch schon mit großem Interesse gelesen. Hallo Margarete.
Ja, hallo, guten Tag.
Warum ist das Buch von Johan Eklöf so faszinierend?
Ja, immer wundert man sich, wenn man abends herausguckt, dass man die Sterne kaum mehr sieht. Gestern Abend war zum Beispiel ein unglaublich schöner Vollmond und den habe ich zum Glück erlebt in einem Streckenabschnitt zwischen Hennef und Köln, wo eben wirklich kaum Besiedlung ist, kaum Lichter waren und plötzlich kommt dieser riesen Vollmond am Himmel, den man in der Stadt eben kaum mehr sieht, weil wir zu viel Lichter überall haben, was natürlich sehr bedauerlich ist.
Und das nennt sich dann Lichtverschmutzung. Welche Folgen hat diese Lichtverschmutzung denn für die Tierwelt?
Ja, Johan Eklöf ist vor allem Fledermausforscher und seit vielen Jahren beschäftigt er sich gerade mit diesen hochinteressanten Tieren, die ja Tiere der Dunkelheit sind. Und die können natürlich, wenn so Licht ist, also dieses ja schmutzige Licht, dann werden die völlig irritiert, dann finden die ihren Weg nicht mehr, dann können sie ihre Gaben nicht einsetzen, diese Art von so Ultraschall nenne ich das mal, was es natürlich nicht ist, also Sonographie, wie man das nennt, dann sind die hilflos, weil das Licht irritiert sie, das Licht erinnert sie natürlich auch an den Tag und sie sind ja nachts. Tiere und fliegen nachts herum. Also das hat viele Folgen, auch zum Beispiel für Eulen, die ja auch Nachttiere sind, die natürlich plötzlich Licht erleben und dann wissen sie nicht sozusagen, ist jetzt Dämmerung, ist Tag oder ist schon Nacht. Also das ist für Tiere zum Teil richtig unheilvoll.
Ja, und wie ist es für den Menschen? Für den ist es ja auch nicht gut, dass es in der Nacht an vielen Orten nicht so richtig dunkel wird, oder? Kommt man gar nicht mehr zur Ruhe?
Ja, das ist dann der Biorhythmus wird gestört, der ja ganz wichtig ist, denn wir reagieren ja auf Dunkelheit. Und früher in alten Zeiten, als es noch keine Straßenlaternen gab, da ist man ja sozusagen ins Bett gegangen, wenn die Sonne unterging, es dunkel wurde und stand auf. Als die Sonne wieder aufging oder die Morgendämmerung kam, da hatte man diesen natürlichen Rhythmus, der jetzt natürlich total durcheinander gerät, weil wir eigentlich ständig diese Überbeleuchtung haben, außer natürlich auf dem Land. Und da gibt es ja noch diesen Rhythmus eher. Da ist natürlich noch mehr Dunkelheit und mehr Licht. Das ist noch schärfer voneinander getrennt. Und wir kennen es ja aus der Bibel, nicht? Da wird ja Licht und Dunkelheit auch voneinander getrennt. Und jetzt verschwimmt das alles ineinander. Und das ist natürlich für den Menschen und für die Tiere oft natürlich störend und fast ja krankheitserregend.
Ja, wir schlafen also nicht genug oder vielleicht nicht tief genug. Und wir können die Nacht auch nicht mehr so erleben. Die Tiere werden gestört. Ja, was können wir denn tun, um die Nacht wieder zu einem schönen Erlebnis werden zu lassen?
Na, vielleicht geht das diesen Winter automatisch. Weniger Licht, weil gespart werden muss und mehr Dunkelheit, was natürlich auch für uns Stadtmenschen sehr irritierend ist. Wir sind gewöhnt, nicht durch dunkle Straßen zu gehen. Aber das muss man vielleicht irgendwie neu einpendeln. Und der Eklöf vor allem ja Fledermausforscher ist, plädiert er ja dafür, für Zonen auch in Stadtgebieten, wo weniger Licht ist. Und er führt auch einen großen Naturpark in Schweden ein, der eigentlich voll ist mit Licht, weil es ein großer Park ist, wo Menschen spazieren gehen. Und da gibt es Dunkelzonen, die absolut lichtfrei sind, damit die Natur sich da wieder erholt. Die Fledermäuse haben sich da wieder angesiedelt, die Eulen rufen nachts. Also das ist interessant, vielleicht kann man im Naturschutz auch wieder etwas einführen, Gebiete, wo die Nacht noch die Nacht ist und der Tag. Also das ist ein interessanter Weg, den man vielleicht einschlagen sollte. Also ich muss gestehen, ich schlafe auch bei Licht, weil ich, wenn ich müde bin, bin ich müde. Aber viele Menschen können ja auch bei Vollmond nicht schlafen, weil wir das Licht nicht mehr gewöhnt sind, auch das Natürliche, was dann vielleicht mal durch das Fenster hereinscheint. Ein spannendes Buch, muss ich sagen, das Verschwinden der Nacht, weil natürlich auch viele andere Begriffe sich damit verknüpfen. Die Romantik, die Nacht früher als Ort der romantischen Gefühle, wenn dann die Sterne aufkamen und der Mond schien und so weiter und so fort. Also die Nacht spielt ja auch bei uns Menschen seit Jahrtausenden eine ganz große, wichtige Rolle, nicht nur zur Erholung, zum Schlaf, sondern eben auch, wie gesagt, für Emotionen. Und da meint der Forscher, Eklöf, müsste man wieder mehr Balance herstellen können.
Tja, vielleicht mal jetzt in den kommenden Tagen eine Nachtwanderung, aber da muss man tatsächlich auch schon weit weggehen von der Weihnachtsdekoration irgendwo in den Wald und dann die schöne Riesen-Halogentaschenlampe einfach mal zu Hause lassen. Das Verschwinden der Nacht von Johan Eklöf. Das Buch ist im Drömer Verlag erschienen, ist übersetzt von Dr. Ulrike Strehrath-Bolz. Ja, und gleich haben wir hier noch einen Roman im Gepäck. Das Domradio in der Adventszeit. Stille Nacht, heilige Nacht. Ja, so möchten wir den Heiligen Abend erleben. Doch im Kriminalroman, um den es jetzt geht, von der Autorin Gladys Mitchell, wird aus diesem beschaulichen Familienevent eine mörderische Angelegenheit. Geheimnis am Weihnachtsabend, so heißt der Krimi, und Margarete von Schwarzkopf hat ihn schon gelesen. Margarete, in den Romanen von Gladys Mitchell dreht sich alles um die Amateurdetektivin Beatrice Adela Bradley. Ja, was macht sie denn am Heiligabend?
Sie ist bei ihrem Neffen eingeladen in Oxfordshire. Übrigens kommt die Autorin dort auch her. Dort ist sie 1901 geboren. Sie ist schon lange verstorben, aber ihre Bücher werden jetzt in Deutschland wiederentdeckt. Sie war sozusagen neben Agatha Christie der Star der englischen Kriminalliteratur in den 30er, 40er Jahren. Und dann ja, verschwand sie, aber sie hat über 60 Bücher mit ihrer Bradley geschrieben. Eine interessante Frau, weil sie nicht wirklich hundertprozentig also sympathisch ist, finde ich. Also jedenfalls hat sie immer ein etwas meckerndes Lachen. Sie ist manchmal ein bisschen überheblich, aber sie hat so eine Mischung aus Miss Marple und Hercule Poirot und sie löst einen Fall nach dem anderen und jetzt ist sie Heiligabend oder Weihnachten bei ihrem Neffen und glaubt, jetzt hat sie mal ein ruhiges Wochenende oder ruhige Tage, 3 Tage Ruhe und natürlich wird sofort jemand wieder ermordet und sie fängt an zu recherchieren.
Warum wird aus dem beschaulichen Miteinander auf dem Landhaus ihres Neffen dann dieses mörderische Abenteuer? Da stirbt jemand, aber was ist passiert?
Ja, das ist ein Anwalt und das Ganze spielt in einem sehr ländlichen Milieu. Es geht um Schweinezüchter, es geht um Erben, es geht um Testamente. Es kommen eine Reihe von interessanten Leuten drin vor, die alle irgendwie miteinander nicht gut können. Und dann wird dieser Anwalt Tombly ermordet und wenig später ein zweiter Mann, der auf ganz ungewöhnliche Art ermordet wird, von einem Eber niedergetrampelt, weil es ja eben eine Gegend mit Schweinezucht ist. Und alle sagen, oh je, der Eber ist durchgebrannt, der hat diesen Mann ermordet. Der Mann war Zeuge des ersten Mordes und musste deshalb vom Mörder natürlich irgendwie zu Tode gebracht werden. Nur Miss Bradley erkennt sofort, das ist zwar vielleicht ein Eber als Mordwaffe gewesen, aber der Eber ist angesetzt worden auf diesen Mann. Also ganz spannend, etwas eigenartige Mordtatwaffe, muss ich sagen. Das Ganze spielt in einem, wie gesagt, sehr ländlichen Milieu in Oxfordshire, weit ab vom Schuss. Und die Menschen dort sind sich zum großen Teil wirklich nicht sehr gut gesonnen. Aber die Gäste an sich, die bei dem Neffen Carrie, von dem Miss Bradley versammelt sind, sind eigentlich alle befreundet, verlobt und vor der Heirat. Und trotzdem hat die gute Dame das Gefühl, da ist ein Mörder dabei. Da gibt es jemanden, der Interesse hat, diese beiden Menschen ins Jenseits zu befördern. Und dann spielt auch noch eine Geistergeschichte mit hinein und etwas, was ich ganz spannend fand. Einen Tanz, der so ein Narrentanz ist, der gerne in der Weihnachtszeit in Regionen, ländlichen Regionen aufgeführt wird, der Morris Dance, der wirklich auch zu tun hat mit Aberglauben, mit alten Geschichten, mit Legenden. All das vermischt sich in dieser Geschichte und man kriegt so ein bisschen Atmosphäre, weihnachtlich, aber angereichert mit Aberglauben, mit alten Legenden, mit alten Sagen. Das macht dieses Buch etwas ungewöhnlich.
Warum ist der Roman auch guter Geschenktipp für Heiligabend? Also nicht nur, weil er an Heiligabend spielt.
Naja, hat auch so die winterliche Atmosphäre. Es ist natürlich auch so zur Atmosphäre. Man trifft sich zum Essen, man trifft sich unter Freunden, man möchte eigentlich gemütlich feiern und dann passiert etwas, was natürlich die Atmosphäre total auseinanderreißt und es hat eben auch viel mit diesen ländlichen Sitten und Traditionen zu tun, dass man eben Musik miteinander machen möchte, diesen berühmten Morris Dance machen. Den kennt man übrigens aus dem Fernsehen und auch aus den Barnaby-Geschichten. Das ist so ein Tanz, den man mit Stöcken macht. Das ist ein alter, ja aus dem Mittelalter stammender Tanz, wo man auch Masken trägt, da geht es schon rüber von Weihnachten ins neue Jahr und eben die bösen Geister sollen vertrieben werden. Und das Ganze ist sehr stimmungsvoll geschrieben und eben mittendrin diese Privatdetektivin, das ist ihr 7. Fall übrigens, sie hat insgesamt über 60 Fälle gelöst und die Autorin Gladys Mitchell wird wahrscheinlich jetzt allmählich uns wieder näher gebracht, so wie übrigens eine Reihe anderer Autorinnen aus England aus den 30er, 40er Jahren. Da ist eine Welle, man will nicht mehr diese ganz blutrünstigen Romane, man möchte mehr so, also so heißt es, in diese Leserschaft eintauchen oder in diese Geschichten eintauchen, die so ein bisschen gemütlicher sind, wo man auch wirklich am Heiligabend mit dem Buch in der Hand herumsitzen kann.
Das Geheimnis am Weihnachtsabend. Der englischen Grand Dame der Kriminalliteratur Gladys Mitchell ist bei Klett Cotta erschienen in der schönen Ausstattung, übersetzt von Dorothee Merkel. Und drüber gesprochen habe ich mit unserer Literaturexpertin Margarete von Schwarzkopf. Ich danke.
Ja, vielen Dank.